Ich habe mich während dem Singen habe ich mich einfach gefreut, dass so viele junge Leute in unserem Gottesdienst sind. Ist das nicht genial? Dass die jungen Leute sich aufmachen und morgen in den Gottesdienst kommen, mit uns feiern. Super, dass ihr da seid. Genial. Ja, vor einigen Tagen las ich eine Schlagzeile in der Zeitung. Erstes Forschungsinstitut für Freundlichkeit gegründet. Welche Vision leitet dieses Institut, die renommierte Universität von Kalifornien? Sie untersucht in einem interdisziplinären Ansatz. Die Vision, die sie leitet, es bedarf Forschung, um zu verstehen, warum Freundlichkeit in der modernen Welt so knapp geworden ist. Hat sich diese Vision im Umgang von gewissen Leuten, Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit und Verantwortung entzündet? Vielleicht, aber vermutlich nicht nur. Wenn wir in unser Umfeld hineinschauen, müssen wir allenfalls einen zwischenmenschlichen Klimanotstand ausrufen, wenn es um Freundlichkeit geht, wie Menschen miteinander umgehen, wie wir mit anderen umgehen. Ich denke daran, und meine Frau und ich mussten uns da gegenseitig ermahnen, im Verkehr. Ja, da können schon mal Worte bei mir losgehen im Auto, wo es nicht so gut wäre, wenn es die anderen hören würden. Wie ist das in eurem Umfeld? Beim Ehepartner, mit euren Kindern, da wo ihr arbeitet, mit euren Chefs, Angestellten, eben im Verkehr, in Beziehungen allgemein. Ich bin gespannt auf die Resultate dieser Studien, dieser Universität, was da hervorkommen wird. Nun wäre es nicht viel einfacher, in Anführungsstrichen, die Bibel neu zu lesen und einmal zu sehen, was Gott zum Thema Freundlichkeit zu sagen hat, wirklich weise zu werden. Es gibt ein super Wort in der Bibel. Sprüche 16, 24. Freundliche Worte sind wie Honig. Sie trösten die Seele und erfrischen die Gebeine. Honig. Boah. Ich weiß nicht, wer von euch Honig mag. Ich mag ihn sehr. Heute Morgen habe ich einen Zopf mit Honig genossen. Das ist bei mir so Tradition, am Sonntagmorgen und am Montagmorgen gibt es bei mir Honig. Und ich genieße ihn dann herzlich. Es tut wohl, wir werden sehen, was das alles bewirken kann. Und unsere Frage ist natürlich, in unserer Zeit ist es nicht zielführender, Härte zu zeigen, zu fighten, Worte wie Messer gezielt einzusetzen, der Sieger zu bleiben? Das Wort Gottes ermahnt uns in Titus 3,2. Kein Christ darf gehässig über andere reden oder gar Streit suchen. Er soll vielmehr jedem freundlich und liebevoll begegnen. Also ein Markenzeichen eines lebendigen Christen, der aus der Quelle Jesus lebt, ist Freundlichkeit. Unterliegen wir dann nicht gegenüber Menschen, die in Machtkategorien denken, gehässig sind, rücksichtslos. Ich möchte heute Morgen mit uns einige treffliche Vorzüge von Freundlichkeit betrachten. Eben den Honig für diejenigen, die Honig mögen. Zum einen, freundliche Worte tragen ein unglaubliches Potenzial in sich, bei anderen etwas auszulösen. Eben dieses Wort, wie Honig, sie trösten die Seele, erfrischen die Gebeine. Sind das nicht überhöhte Worte? Eben nicht jedermann liebt Honig. Trotzdem können wir lernen. Es waren die Männer Israels, sie waren im Kampf gegen die Philister müde geworden und sollten sich wieder aufmachen, weil die Philister eingefallen waren ins Land. Aber Saul, nicht gerade Paradedisziplin, Weisheit bei ihm. Er befahl dem Volk, nichts zu essen bis zum Abend, bis die Sonne untergegangen war. Und die waren schon müde und matt und jetzt nichts essen in diesem Kampf. Und da war Jonathan, der nichts wusste von diesem Fluch Sauls über sein über seine Krieger. Und er sah auf dem Acker Honigwaben. Und er nahm seinen Stab, düngte ihn rein und aß Honig. Und dann lesen wir, sein Angesicht strahlte auf. Er hatte Kraft, die Wirkung des Honigs. Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können, hat Mark Twain gesagt. Gesprochene Worte haben Kraft. Da war Saul, der Peiniger von David, immer wieder hat er ihm das Leben schwer gemacht und wollte ihm Böses, aber eines Tages musste er sterben. Und David in einer Machtposition ging hin und ließ erforschen, gibt es noch irgendwelche Nachkommen von Saul? Und da war Mephibosheth, ein Gelähmter, ein schwieriges Leben. Was würden wir jetzt erwarten von David? Wir sagen, so, jetzt wird Rache genommen, oder? Jetzt zahlen wir das Saul heim. Aber nein, er geht hin und sagt, ich suche jemanden, den ich Barmherzigkeit schenken kann. Und dann redet er freundliche Worte mit Mephibosheth, diesem Menschen, der abhängig war, und lädt ihn ein, an den Tisch, an den Königstisch, täglich mit ihm zu essen. Was für eine Freundlichkeit, oder? Hier sehen wir ein Beispiel für die Freundlichkeit Gottes. Genau so geht Gott mit uns Menschen um in Jesus Christus. Er will uns mit freundlichen Worten zu ihm einladen, um an seinem Herzen heil zu werden. Was geschehen kann bei übertriebener Härte, haben wir vermutlich viele unter uns schon erlebt. Aber da war Rehobeam, ein Sohn Salomos, und er hatte die Möglichkeit, jetzt nach seinem Vater wurde er König, und er überlegte, wie soll ich jetzt dieses Reich regieren? Und er beriet sich mit den Ältesten, und die Ältesten sagten ihm, schau, rede doch einfach mit deinem Volk freundlich und du wirst sie gewinnen. Aber da war einige junge Heißsporne und sagten, nee, du musst die ganz hart behandeln und dann kommst du zu deiner Sache. Und Rehobeam, er macht dann eine falsche Entscheidung, unweise. Er sagt, mein Vater hat das Joch schwer gemacht, so will ich es noch schwerer machen. Mein kleiner Finger soll dicker sein als die Lende meines Vaters. Überhärte. Was war die Folge? Israel splittete sich auf in Nord- und Südreich. Trennung, Spaltung. Und ich habe mir so bei mir gedacht, ach, wenn unsere Leute in der Politik und Verantwortliche doch nur weiser wären. Was wir heute wieder erleben in der Welt, ist fehlende Weisheit, oder? Härte, Gegenhärte, Schwierigkeiten, Hass. Unsere Worte haben unglaubliches Potenzial. Egal auf welcher Ebene, ob im persönlichen Bereich, in Leitungsbereichen, da wo Gott uns hingestellt hat. Sie haben ein unglaubliches Potenzial, wo wir sie zum Guten gebrauchen. Als Eltern können wir gute Worte in unsere Kinder hineinlegen, oder? Wir können sie segnen und ihnen Gutes wünschen, sie bestätigen. Wir können als Leiter andere ermutigen, stärken, aufrichten. Wir können für unsere Nachbarn gute Worte haben und so weiter. Die Saat guter, freundlicher Worte in andere gelegt, wird tausendfach aufgehen. Und die Erfahrung ist immer die gleiche, wo wir gute Worte in andere hineinlegen, wächst Vertrauen, oder? Andererseits Misstrauen. Die Saat geht auf. Willst du deine Worte gebrauchen, um andere herabzusetzen oder ihnen Wertschätzung zu zeigen? Ich möchte in diesem Zusammenhang Monika und Petra Danke sagen im Sekretariat. Wie oft höre ich sie im Sekretariat Worte reden oder am Telefon Antwort geben mit freundlichen, liebevollen Worten. Und die ganze Atmosphäre wird geprägt. Super, oder? Sagen wir ihnen Danke. Es macht so einen großen Unterschied. Wir alle profitieren davon. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Dieses Potenzial, freundliche Worte finden eben ein tiefes Echo in unserem Umfeld, oder? Menschen werden berührt. Da lesen wir die Geschichte von Boas und Ruth. Ruth 2,4. Boas sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Sie antworteten ihm: Der Herr segne dich. Merkst du das Echo, das da zurückkommt von einem Leiter, von einem Chef? In einem vergifteten Umfeld von Gehässigkeiten ist es so erfrischend zu hören und zu lesen, wenn Menschen einen Unterschied machen. Sagen nicht ich. Das waren Zeiten großer Hungersnot, Härte, Unterdrückung und Lieblosigkeiten. Da war einer, dessen Freundlichkeit leuchtete auf und er prägte sein ganzes Umfeld. Was für ein Unterschied zu einem Chef, von dem mir letzthin jemand erzählte, welcher immer unzufrieden ist mit seinen Angestellten, nie ein Lob übrig hat, immer nur kritisiert, aber wenn etwas gut gemacht worden ist, das einfach nicht sagen kann? Prägt das ein Umfeld? Welche Angestellten sind zufriedener, fröhlicher und letztlich leistungsfähiger? Diejenigen, die man bestärkt mit freundlichen Worten, ihren Einsatz honoriert und ihnen das auch sagt, oder diejenigen, die man nur kritisiert? Was geschieht in unserer Nachbarschaft, wo wir freundlich reden, mit Arbeitskollegen? Es wird Früchte tragen. Stimmt das? Wie man in den Wald hineinruft, so tönt es zurück. Genau, haben wir sogar als Sprichwort in unserer Kultur drin. Auf der anderen Seite eben auch das Unfreundliche. Nabal war ein unfreundlicher Geselle seiner Zeit. Reich und wohlhabend, aber da kommt David und bittet ihn freundlich, doch ihm Unterstützung zu geben, weil sie schon so lange in der Wüste unterwegs sind. Und da reagiert er ganz schroff und böse und sagt: Was ist denn das für ein hergelaufener Kerl? Unglaublich, ich werde doch dem nicht noch helfen. Und David machte sich auf mit einem Heer von 400 Soldaten, um ihm Manieren beizubringen. Dunkle Wolken zogen auf, aber da war eine weise Frau von Nabal, die Abigail. Sie wusste freundlich mit David zu reden und sie wandte das Unheil ab. Wir können es nachlesen in der Bibel. Eine wichtige Sache, 1. Samuel 25. Welches Echo löst du mit deinen Worten, ich mit meinen Worten aus? Es gibt eine Geschichte von Franz von Assisi, ihm wird sie zugeschrieben, die verdeutlicht das. Ein kleiner Junge ging auf den Hinterhof und entdeckte das Echo. Und er brauchte seine Stimme und rief immer lauter den Satz, zuerst ganz leise: Ich hasse dich. Dann kam das Echo zurück: Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich! Und so kam es immer lauter zurück. Und er geht weinend zu seiner Mutter und sagt: Da draußen ist ein böser Junge, der sagt, er hasst mich. Die Mutter realisiert, was geschehen ist und sagt: Okay, jetzt gehst du raus und jetzt sagst du diesem Jungen: Ich liebe dich. Und dann schaust du mal, was geschieht. Und er geht raus, zuerst leise: Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Immer mehr. Und er wird immer fröhlicher und kommt zurück, strahlend zur Mutter und hat verstanden, wie wir in den Wald hineinrufen, so tönt es zurück. Marc Aurel, der römische Kaiser, hat einmal gesagt: Wenn wir irgendetwas unterschätzen in unserem Leben, dann ist es die Wirkung der Freundlichkeit. Hat eine große Wirkung. Aber es gibt natürlich verschiedene Ausprägungen von sogenannter Freundlichkeit. Da ist einmal die Oberflächlichkeit, habt ihr bestimmt auch schon erlebt. wo ihr mit Menschen zusammen seid, die sind immer freundlich, aber irgendwie, du merkst nie, was sie wirklich denken. Sie sagen nie ihre eigene Meinung, sie geben anderen immer recht, sie passen sich überall an, aber irgendwie hast du den Eindruck, ist denn das ehrlich so? Oberflächlich. Dann gibt es weitere Freundlichkeiten, die sind aufdringlich, eine aufdringliche Freundlichkeit. Menschen, die überall und immer zu reden, überall ihren Kommentar geben müssen, uns überschütten mit Lob und Dank, mit gut gemeinten Worten und Taten, leider finden sie nie eine Grenze. Man wird sie fast nicht mehr los, es wird so überfreundlich und unangenehm, zu nahe und zu viel. Solche Freundlichkeit kann erdrücken, oder? Oder es gibt Freundlichkeit ehrlich und mit Takt. Solche Menschen sind anderen zugewandt. Sie hören vor allem zu. Sie wissen genau, was ihre Worte auslösen. Sie wägen sehr wohl ab, was sie für Antworten geben. Sie wollen Anteil nehmen. Sie wissen, was es heißt, nicht mit der Türe ins Schloss zu fallen. Bleiben zurückhaltend. Sie können Grenzen respektieren. Und Gott will, dass wir nicht negativ reden über abwesende Menschen, sondern sie segnen, für sie einstehen, wenn Negatives gesagt wird. Manche schimpfen ihre Ehe kaputt. Das muss man auch mal wieder sagen. Die Art, wie wir miteinander umgehen in der Ehe, in Familie, ist sehr, sehr entscheidend. Wenn die Partner sich gegenseitig aufwiegeln und immer bösere Worte kommen und sagen, ja, aber du hast ja immer und du tust ja und du machst ja, statt dass wir reden, um Konflikte zu lösen und sagen, schau, das hat mir wehgetan. Es schmerzt mich, dieser Umgang. Können wir darüber reden? Nicht die Ehe kaputt schimpfen. Weshalb sind wir mit unserem Nächsten oft so überkritisch? Gerade diejenigen, die unsere Liebe brauchen. Wir dürfen es doch sagen. Letztens war wieder eine solche Situation mit Lea und Benny, mit den Enkeln, wo ich gedacht habe, die machen das einfach gut. Die sind so liebevoll, konsequent. Und dann sage ich es ihnen auch, oder? Und ermutige sie und sage, hey, da habt ihr super gemacht. Ich freue mich einfach, wie ihr mit euren Kindern umgeht. Sind sie fehlerlos? Nein, braucht es auch gar nicht. Aber wir dürfen einander ermutigen. Das wird unser Umfeld prägen. Das Dritte, freundliche Worte müssen natürlich auch echt sein, oder? Und nicht in Heuchelei gesprochen werden. Psalm 28, Vers 3. Raffe mich nicht dahin mit Übeltätern, die freundlich reden mit ihrem Nächsten und haben Böses im Herzen. Aha, freundlich reden, aber Böses im Herzen. Heimliches Geschwätz schafft saure Gesichter. Sprüche 25, 23. Kennen wir nicht alle Menschen, die Freundlichkeit vortäuschen? Wo wir den Eindruck haben, ja, die sind wohl freundlich, die lachen auch irgendwie, aber ist es ehrlich gemeint? Ein Lächeln auf den Lippen, aber ein Dolch in der Hand? In der Zeitung Die Welt las ich einen Artikel. Überschrift lautete: Die unerträgliche Freundlichkeit der Dauergrinser. Ich habe gedacht, das ist super auf den Punkt gebracht, oder? Es gibt Menschen, die grinsen ständig und wir merken, das ist eigentlich gar nicht ehrlich. Eigentlich meinen sie nicht uns, eigentlich haben sie ein anderes Gesicht, das sie mir jetzt zeigen. Aufgesetzte Freundlichkeit, eine Masche, um Menschen zu beeinflussen. Freundlichkeit nervt, wenn sie unecht ist. Hast du das auch schon erlebt, wo du gemerkt hast, jetzt nervt mich diese Freundlichkeit, weil eigentlich steht ein Konflikt im Hintergrund und jetzt müssten wir einmal ehrlich darüber reden. Aber der grinst nur oder die grinst nur und tut, wie wenn alles gut wäre. Ich denke, hier stehen wir als fromme Menschen in einer großen Gefahr. Was ich nicht leiden kann und hoffentlich Gott bei mir immer wieder ausrotten kann, ist geheuchelte Freundlichkeit bei Christen. Habt ihr auch schon den Eindruck gesagt, das ist so süßlich, wie der mich jetzt oder die mich behandelt? Das kann gar nicht echt sein. Ich glaube, der Geist Gottes will uns das austreiben. Er möchte, dass wir wahrhaftig sind. Wer wahrhaftig ist, der sagt offen, was recht ist. Sprüche 12, 17. Überfromme Freundlichkeit stößt ab. Wahrheit in echter Freundlichkeit zieht an. Ich glaube, dass hier ein ganz großes Potenzial liegt, wenn wir mit Menschen umgehen, die Christus nicht kennen. Echte Freundlichkeit. Wir müssen nicht vollkommen sein oder tun, wie wenn wir vollkommen wären. Wir dürfen unsere Fehler und Schwächen mitteilen in echter Freundlichkeit. Dann werden wir Herzen gewinnen. Das bringt uns zur Frage, weshalb bin ich, weshalb bist du, versuchen wir freundlich zu sein. Es gibt zwei Freundlichkeiten, man könnte mehrere nennen. Freundlichkeit als Strategie, um unsere Ziele zu erreichen. Absalom, der Sohn Davids, wählte bewusst eine antrainierte Freundlichkeit. Er hatte ganz andere Ziele im Kopf, aber im Tor, da wo die maßgeblichen Leute zusammenkamen, stellte er sich auf. Und dann kamen die Leute in die Stadt und er sagte, habt ihr irgendein Anliegen so? Ja, dieses und so und jenes, das sollte man anders machen. Und Absalom, der Sohn David, sagte, ja, da hast du ganz recht, dass du das sagst. Aber weißt du, du hast ja niemanden, der dich hört. Wenn du mich als König wählen würdest, hättest du jemanden, der dir zuhören würde. Nächsten Sonntag ist Abstimmung, gell? Wenn ich die Position bekomme, der Rechtsprechung, dann heißt es im Text, so stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Verstehen wir, wie er seine freundlichen Worte gebraucht hat, um zu manipulieren, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Das zweite, Image-Ethik oder Charakter-Ethik. Stephen Covey hat dieses Buch geschrieben, die 7 Wege zur Effektivität. Darin unterscheidet er Charakterethik, unser Charakter, der entsprechend geprägt ist und eben unter anderem Freundlichkeit anderen schenkt, oder die Image-Ethik. Und er sagt, bis zum Ersten Weltkrieg war Charakterethik die gewünschte Form. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zur ständig weiteren Ausbildung der Image-Ethik. Erfolg durch bewusst gesteuerte Außenwirkung. Sozialtechniken werden als Schmiermittel für die Prozesse menschlichen Miteinanders eingesetzt. Menschen werden ermutigt, einander Lob zu geben und diese Techniken einzusetzen. Zum Beispiel ein Interesse an Hobbys, obwohl mich gar nicht interessiert. Ein Interesse an Familie, damit man darüber geredet hat. Lob einsetzen, um Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Achten wir mal auf Werbebotschaften. Wie ehrlich sind die? Gott will Freundlichkeit als ehrliche Charakterethik in unserem Leben. Dass wir so sind, wie wir sind. Mit Gott. Wir reden freundliche Worte, weil wir im Innersten uns mit dem Wesen Gottes abgleichen wollen. Unser höchstes Ziel, wenn wir Nachfolger Jesu sind, ist, dass die Wesensart Jesu an uns zum Ausdruck kommt. Nicht, dass wir ein Ziel erreichen. Der Geist Gottes wird hier sehr sensibel Heuchelei bei uns aufdecken, macht er bei mir immer wieder, weil ich merke, das stimmt das Motiv nicht. Dann kann ich umkehren und Jesus bitten, Herr, bewirke du echte Freundlichkeit bei mir. Hören wir auf den Geist Gottes, bevor wir reden? Und haben wir hier eine Ausgewogenheit? Ich war am Anfang meines Dienstes als Pastor, war ich in manchen Dingen sehr unausgewogen. Gut, manchmal bin ich es heute vermutlich immer noch, merke es manchmal nicht so stark. Aber am Anfang meines Dienstes dachte ich, wenn mich jemand kritisiert hat, dann schlugst du das einfach runter. Es hat wehgetan, aber ich habe nichts gesagt. Ein Pastor muss ja immer freundlich sein, oder? Und ich musste lernen, zu diesen Verletzungen zu stehen und Menschen damit zu konfrontieren. Und sagt, schau, ich bin auch nur ein Mensch und das hat jetzt wehgetan. Das schmerzt mich. Und dann kann man es klären, liebevoll ansprechen. Also echte Freundlichkeit. Dann kommen wir zu diesem Punkt, wo wir merken, freundliche Worte fließen aus einem befriedeten Herz. Ein Herz, das befriedet ist von Gott und mit Menschen. Wer ein reines Herz und liebliche Rede hat, dessen Freund ist der König. Sprüche 22, 11. Freundliche Worte können nur aus einem freundlichen Wesen fließen, oder? Sonst gibt es Krampf. Sonst geht es dahin bis Depressionen, Selbstablehnung und Hass und Ängste. Josefs Brüder sind ein Negativbeispiel. Sie haben mitbekommen, wie Jakob ihren Bruder bevorzugt hat. Und dann kommt der Neid und das Bewegen im Herzen innen und dann bricht es aus ihnen heraus. Da wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Ein unbefriedetes Herz. Wir kennen den weiteren Verlauf. Und nach Jahren tiefster Demütigung und Charakterschule begegnet uns Josef wieder nach dem Tod seines Vaters. Und da sind die Brüder zusammen in Ägypten und dann äußern die Brüder ihre Ängste. Jetzt wird sich Josef rächen an uns. Wir haben ihn ja verkauft. Wir haben ihm so Böses getan. Und dann lesen wir von Josef, von seinem befriedeten, versöhnten Herz. Ihr hattet die Absicht, mir Böses zu tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Was für ein Vorbild eines befriedeten Herzens. Da waren viele Kämpfe vorausgegangen. Das geht manchmal nicht einfach so, sondern im Abgleichen an Gottes Herz können wir das leben, was Paulus in Epheser sagt, 4, Vers 32. So seid untereinander freundlich und herzlich, vergebt einander. Ich glaube, echte Freundlichkeit ohne Vergebung geht nicht. Es braucht immer wieder, dass wir vergeben können oder Menschen uns vergeben. Das ist echte Freundlichkeit. Drei Hilfen. Weise Menschen entschärfen ihre Gespräche. Die entscheidende Frage lautet, was steht auf der Tafel meines Herzens? Ist da Versöhnlichkeit oder Rechthaberei? Das zweite, ihr könnt dann die Stellen im Skript nachlesen, wir haben die Zeit nicht, all das zu lesen. Weise Menschen lernen Schmähungen bewusst zu überhören. Oder wir können übersensibel reagieren und überall die großen Ohren machen, was jetzt Menschen vielleicht gerade in dieser Situation noch leicht negativ über uns gesagt haben. Und dann werden wir nie in Frieden leben können mit anderen. Wir müssen lernen, großzügig zu sein. Aber wenn dann Dinge da sind, auch sie ansprechen. Das dritte, weise Menschen lernen, hitzige Äußerungen bewusst mit Gelassenheit zu begegnen. Ihr kennt das, oder? Da ist eine Anschuldigung, ja, aber jetzt werde ich intensiv, jetzt werde ich aggressiv. Und das Wort Gottes sagt, weise Menschen werden nicht aggressiv, sondern sie fahren runter. Sie orientieren sich und sortieren sich vor dem Angesicht Gottes und überlegen, was zu sagen ist, um das Feuer nicht anzufachen. Manchmal brauche ich ein, zwei Tage, um runterzufahren, um mir bewusst zu werden, bin ich jetzt einfach in meinem Stolz verletzt? Muss ich das einfach lernen? Oder muss ich hier etwas sagen? Hören wir auf Gottes Geist, dann kommt es gut. Du sagst vielleicht, ja, was ist mit all meinen erlebten Ungerechtigkeiten, mit diesen Verletzungen der bösen Worte, die Unversöhnlichkeit anderer, was mache ich nur damit? Werden wir so nicht ständig übervorteilt? ausgenutzt. Es ist wichtig, dass wir Verletzungen klären in unserem Leben. Ungerechtigkeiten sollen wir nicht einfach schlucken. Jesus ermutigt uns, sagt, geh hin und kläre das mit deinem Nächsten. Aber wenn es nicht zu klären ist, wenn man redet und es ist nicht zu klären, dann können wir das lernen, vor dem Angesicht Gottes zu vergeben. Vielleicht braucht es einen Prozess der Begleitung. Vielleicht brauchst du Hilfe durch das Seelsorgeteam. Dann melde dich bei der Koordinationsstelle und sagst, ich habe hier einen Konflikt, eine Sache, die werde ich nicht los. Über Jahre, das zerfrisst mich innerlich. Ich brauche da eine Lösung. Ich brauche die Hilfe von Jesus. Das Team hilft gerne. Ein befriedetes Herz. Ich habe es vor einiger Zeit erlebt in unserem familiären Umfeld. Es ging um Erbschaften. Es ging darum, dass wir empfangen hatten und meine Mutter benachteiligt worden ist. Und ich wollte ihr, ich habe es mit Gott so abgemacht, ihr etwas geben davon. Und ich habe das dann gegeben. Und dann habe ich erfahren, dass sie es jemandem gegeben hat, der uns seit Jahren Schwierigkeiten macht. Dann habe ich so gedacht, geht's noch? Sicher nicht. Das will ich jetzt nicht. Und da sagt mir meine Frau liebevoll, hast du jetzt das Geld Gott abgegeben oder nicht? Ja, ich habe es Gott abgegeben. Also, vergib, lass los. Es ist in Ordnung, wenn du vergeben hast. Okay, vergeben. Das sind Prozesse, die wichtig sind in unserem Leben, um dem anderen wieder freundlich begegnen zu können. Und nicht ständig zu denken, du Kerl, dir würde ich am liebsten die Gurgel umdrehen. Gott kann uns helfen dabei. Und vergessen wir nicht ein letztes, freundliche Worte haben den stärksten Einfluss, wo sie sich eben am Wesen Gottes abgleichen. Wo es nicht nur einfach humanitär gut gemeinte Gedanken sind, sondern aus der Beziehung von Jesus freundliche Worte kommen. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, oder? Psalm 34, 9. Als aber die Freundlichkeit Gottes erschien, rettet er uns. Titus 3, 4. Wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, 1. Petrus 2, 3, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes Freundlichkeit. Kolosser 3, 12. Hast du die Freundlichkeit Gottes in deinem Leben schon erlebt? Ich habe sie tausendfach erlebt. Und was geschieht, wenn wir die Freundlichkeit Gottes betrachten in unserem Leben? Einmal zurückschauen. Was wir anschauen, prägt uns. Was wir im innersten Herzen bewegen, unsere Herzenswinkel ausleuchten lassen mit seiner Freundlichkeit, wird sich widerspiegeln in unserem Wesen. 2. Korinther 3, 18 führt das Paulus dann auf und sagt, schau, das, was du anschaust, was dich bewegt die ganze Zeit, was du in deinem Herzen hast, das dringt nach außen. Und die Freundlichkeit Gottes ist genauso. Unser Wesen wird dann mit Freundlichkeit Gottes erfüllt. Offenbart unser Reden, wo unsere Lebenswurzeln wirklich verankert sind? Abgleichung des Wesens Gottes. Wo wir Freundlichkeit versuchen, aus uns heraus zu leben, wird es Krampf bedeuten, Unsicherheit. Wir werden in unserer Identität in Schwanken kommen, wir werden leicht unsicher sein. Krampf und Anstrengung. Aber das Wesen Gottes, so wie es Jakob erlebt hat mit Esau, wir wissen ja um diesen Streit, wo sie dann im Streit auseinandergegangen sind, diesen Erbschaftsbetrug. Und dann sehen sie sich Jahrzehnte nicht mehr und Jakob am Jabbok hört auf einmal, Esau zieht hoch mit 400 Soldaten. Klar, er bekommt Schiss, oder? Wie wird das werden? Und er sendet seine Frau und Kinder voraus als Vorhut und verschiedene Geschenke zwischendurch aus Angst, was da geschehen wird. Und da begegnet ihm Esau und Esau geht ihm entgegen, umarmt ihn, fällt ihm um den Hals, küsst ihn. Beide weinen vor Freude. Tief ergriffen kommen Worte aus Jakobs Herzen. Denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht.
du hast mich freundlich angesehen. Wow, was für eine Aussage. Verstehen wir, was Freundlichkeit bewirken kann, wenn sie echt ist? Manche Menschen heute, sie können nichts von Freundlichkeit Gottes in ihrem Leben entdecken, außer sie begegnen der Freundlichkeit, die Gott in uns und durch uns hindurch zu anderen Menschen sendet. Und wo wir so leben, müssen wir nicht Gewinner sein. Wir dürfen vertrauen, dass Gott zu seinen Zielen kommt, wo wir freundlich sind. Gott wird immer schauen, ist einer in Abhängigkeit von mir, bleibt er freundlich? Ich will segnen. Da auch? Ich will segnen. Ich werde die Situationen verändern. Ich werde ihm Kraft geben. Was da geschehen kann, ist eine Geschichte, die mich sehr berührt hat diese Woche. In den USA hat eine Polizistin einen Schwarzen in ihrer Wohnung erschossen. Dann kommt sie vor Gericht, Amber heißt sie, und sie erzählt, nach ihrer Darstellung sei sie bei der Heimkehr, habe sie das falsche Stockwerk eine Wohnung betreten und sei da reingegangen. Ich weiß nicht genau, wie das gegangen ist. Und dann kommt ein junger Schwarzer in seine Wohnung und die Polizistin ist in seiner Wohnung, weiß das aber nicht, zückt die Dienstwaffe und erschießt diesen schwarzen jungen Mann in seiner Wohnung. Sie kommt vor Gericht, wird verurteilt, 10 Jahre Gefängnis. Ich habe hier das Bild, es bewegt mich heute noch. Nach dem Gerichtsurteil geht der Bruder des Getöteten zu dieser Ex-Polizistin hin und umarmt sie und vergibt ihr. Und wisst ihr, was die Richterin macht? Die Richterin geht hinunter nach dem Urteil. Sie nimmt eine Bibel und gibt der Polizistin die Bibel und umarmt beide. Und sie sagt, lesen Sie die Bibel. Zuallererst Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, um uns zu erlösen. Was ist hier in diesem Umfeld geschehen? Verstehen wir? Was da abgelaufen ist? Ich wünsche mir solche Richter und Richterinnen in unserem Land. Wir können dafür beten oder selber so einer werden oder so eine. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Dallas Willard, das mich sehr beeindruckt hat. Die Menschen, denen wir dienen, werden 99% von dem vergessen, was wir ihnen sagen. Aber sie werden nicht vergessen, welche Art von Person wir waren. Geschwister, das macht mich demütig. Darf ich uns diese Fragen zurückgeben, jetzt auch im Musikstück, dass wir dann hören, darüber nachzudenken. Wie ist dein Ruf bei deinem Ehepartner, bei deinen Kindern, Nachbar, Arbeitskollegen? Wirst du als freundlicher Mensch wahrgenommen? Wie willst du einmal erinnert werden bei deinen Kindern, bei deiner Verwandtschaft, Arbeitskollegen? Wo ist es vielleicht dran, deinen Nächsten um Vergebung zu bitten für deine Unfreundlichkeit? Vergiss nicht, freundliche Worte sind wie Honig. Sie trösten die Seele und erfrischen die Gebeine. Ich wünsche dir, wenn du das nächste Mal in die Migros oder wo immer du hinkommst, ein Glas Honig siehst, eine kleine Erinnerung, freundlich reden. Gott segne dich. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich bin dieser Freundlichkeit Gottes noch gar nie begegnet. Ich weiß nicht, was das ist. Ich wünschte mir einen Gott, ein Gegenüber, das freundlich ist mit mir. Dann darfst du uns gerne ansprechen nach dem Gottesdienst und wir helfen dir, diesen freundlichen Gott kennenzulernen. Amen.